Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Jonas Riese, herzlich willkommen. Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall gewesen sein. Russland weist 3 europäische Diplomaten aus, just zu dem Zeitpunkt als Europas Chefdiplomat, der EU-Außenbeauftragte Borrell, zu Gast in Moskau ist. Hintergrund ist der Fall Nawalny, der, so Borrell, ohnehin schon eine Zäsur im europäisch-russischen Verhältnis darstellt.
Sicherlich befinden sich unsere Beziehungen in einer schwierigen Lage, aber der Fall Nawalny markiert einen Tiefpunkt.
Ein Tiefpunkt. Und das ist nicht das einzige Zerwürfnis momentan zwischen beiden Seiten. Um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ging es parallel heute bei den deutsch-französischen Konsultationen mit einem interessanten Ergebnis. Zumindest Frankreich will sich jetzt solidarisch mit dem Projekt zeigen, so Präsident Macron. Zu dieser Kehrtwende gleich Fragen an Frank Basner. Er ist Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Die Corona-Kennzahlen geben Anlass zur Hoffnung, aber möglicherweise nur kurzfristig. Das Robert-Koch-Institut warnt vor der Ausbreitung von Mutationen. Auch das ein Thema in dieser Tageszusammenfassung. Es ist ein diplomatischer Affront, eine deutliche Botschaft von Respektlosigkeit. Zum ersten Mal seit 4 Jahren besucht ein EU-Außenbeauftragter Russland. Währenddessen weist der Kreml 3 europäische Diplomaten aus. Die Begründung dazu: sie hätten an den verbotenen Massenprotesten für die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers Nawalny teilgenommen. Eine recht spezielle Deutung der Geschehnisse. Tico Gries aus Moskau.
Ein Tag in Moskau, der in Erinnerung bleiben wird. Am Mittag Ortszeit begann die Pressekonferenz von Josep Borrell und Sergej Lavrov im Gästehaus des russischen Außenministeriums. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union gleich zu Beginn mit seiner Zustandsbeschreibung.
Over the last years,
über die vergangenen Jahre wurden unsere Beziehungen von fundamentalen Differenzen und einem Mangel an Vertrauen bestimmt. Wir sehen uns gegenseitig mehr als Wettbewerber oder Rivalen, denn als Partner.
Mit Vorerkrankungen einen wirksamen
der russische
Schutz
Außenminister
bekommen,
widersprach dem nicht, sah die Verantwortung bisher, dafür aber ausschließlich bei den Europäern.
Ist erst ab
Möglichkeiten der Zusammenarbeit sehe er in folgenden Themen, ohne konkreter zu werden. Das sind Gesundheitsversorgung und Wissenschaft, Bildung und der Klimawandel. Das sind Kerninteressen zweier benachbarter starker Spieler auf dem euroasiatischen Kontinent. Es lässt sich nicht genau rekonstruieren, ob Borrell zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass 3 EU-Staaten je einen Diplomaten aus Moskau in ihre Heimatländer werden schicken müssen, weil Russland sie zu unerwünschten Personen erklärt hat. Auch Lavrov deutete nichts an. Doch kurz nach der Pressekonferenz sickerte es in Brüssel durch, dann wurde es in Schweden bestätigt. Und schließlich folgte die Darstellung des russischen Außenministeriums auf dessen Internetseite. Die Diplomaten hätten an den nicht bewilligten Kundgebungen am 23. Januar, zu denen Alexei Nawalny aufgerufen hatte, Zitat, teilgenommen. Von EU-Seite wurde widersprochen, die Diplomaten hätten die Proteste, Zitat, beobachtet. Der Schwede und Pole in St. Petersburg, der Deutsche in Moskau. Ausweisungen von Diplomaten gehören zu den schärferen Mitteln, die ein Staat gegen einen anderen ergreifen kann. Die Tatsache, dass die Ausweisung angeordnet wurde, noch während Borrell in Moskau war, kann als bewusst ablehnende Symbolik gegen der Europäischen Union interpretiert werden. In der Pressekonferenz wurde auch nach möglichen europäischen Sanktionen gegen Russland gefragt, die wegen der Inhaftierung Alexei Nawalnys und der Festnahme tausender friedlicher Demonstranten in der Diskussion sind. Die Gerichtsentscheidung wird in Europa weithin als politisch gewollt betrachtet. Sergej Lavrov:
Wir sind daran gewöhnt, dass die Europäische Union immer häufiger zu einseitigen Restriktionen greift, die keine legitime Grundlage haben. Und wir richten unser Leben davon ausgehend ein, dass die Europäische Union wenigstens zurzeit kein verlässlicher Partner ist. Dieser Partner hatte kürzlich erklärt, wegen der Corona-Pandemie notleidenden Russen mit 13 Millionen Euro zu helfen. Russland setzt seinerseits darauf, für den Impfstoff Sputnik V, eine Eigenentwicklung, eine Zulassung in der Europäischen Union zu erreichen, so Lavrov. Mit unseren europäischen Kollegen gibt es zu diesem Thema schon recht weit gediehene Kontakte. Eine ganze Reihe von Staaten ist daran interessiert, diesen Impfstoff zu kaufen und auf eigenem Staatsgebiet zu produzieren. Kanzlerin Merkel hat sich in ihrem Telefongespräch mit Präsident Putin vor kurzem dafür ausgesprochen, zu schauen, ob es die Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland gibt. Ich melde mich noch einmal zu Wort, um Russland zu diesem Erfolg zu gratulieren. Das ist eine gute Nachricht für die ganze Menschheit, weil es bedeutet, dass wir mehr Instrumente im Kampf gegen die Pandemie haben. Ich bin froh, den Bericht im Wissenschaftsmagazin The Lancet zu lesen, der die Leistung des russischen Impfstoffs erklärt. Und nun hoffe ich, dass die Europäische Medizinbehörde die Effizienz des Impfstoffs wird zertifizieren können, damit er auch in den Staaten der EU genutzt werden kann. Wann die Behörde ihre Entscheidung trifft, ist unbekannt.
Annäherung beim Thema Impfen, aber diplomatische Verwerfung in Moskau. Der russische Botschaft wurde im Laufe des Tages übrigens zu einem dringenden Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten. Die Nachrichten aus Moskau über die Ausweisung der drei Diplomaten erreichte Bundeskanzlerin Angela Merkel just, als sie mit ihrem französischen Amtskollegen über einen anderen politischen Zankapfel sprach, bei dem wiederum Russland im Mittelpunkt steht, nämlich über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Ein Dorn im Auge war sie lange Zeit für die französische Administration und ausgerechnet heute, am Tag der diplomatischen Provokation aus Moskau, vollzieht Paris die Kehrtwende. Klaus Remme über die deutsch-französischen Konsultationen und die Reaktionen auf den diplomatischen Eklat.
Die Nachricht von der Ausweisung europäischer Diplomaten aus Russland platzte in die Beratungen der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten. Angela Merkel sagte in der anschließenden Pressekonferenz:
Wir halten diese Ausweisung für ungerechtfertigt und glauben, dass das eine weitere Facette in dem ist, was ziemlich fernab von Rechtsstaatlichkeit im Augenblick gerade in Russland zu beobachten ist.
Emmanuel Macron verurteilte die jüngste Maßnahme der russischen Regierung in ähnlicher Tonlage. Mit Blick auf die gesamte Causa Nawalny reagierte der französische Präsident wie folgt.
Ich verurteile aufs Schärfste von Anfang bis Ende, was hier passiert ist. Ich denke, politische Spannungen können so nicht behandelt werden und ich erkläre mich solidarisch mit den drei Ländern, deren Diplomaten ausgewiesen wurden. Und ich werde auch weiterhin hier eine ganz klare und entschlossene Botschaft hier an Russland richten zu diesem Thema.
Mit Spannung hatten sich Beobachter im Vorfeld gefragt, wie deutlich Macron die französische Skepsis gegenüber dem Gasprojekt Nord Stream 2 öffentlich formulieren würde. Die Bundeskanzlerin stellte klar, dass auch die jüngste Eskalation im Verhältnis zu Russland zu keinem Sinneswandel in Berlin führen werde. Deutliche Kritik ja, gezielte Sanktionen ja, Nord Stream 2 jedoch sei davon unbenommen. Darüber hinaus zielte Angela Merkel auf die US-Sanktionen, mit denen Washington das Projekt stoppen will.
Das ist auf der einen Seite ein Wirtschaftsprojekt, auf der anderen Seite hat es politische Implikationen und es spielt im transatlantischen Bereich eine große Rolle. Was die beiden Administrationen anbelangt, so werden wir natürlich in das Gespräch eintreten. Aber ich glaube, politische Meinungsverschiedenheiten über exterritoriale Sanktionen zu regeln, halte ich auch nicht für einen guten Weg. Ich habe das immer wieder gesagt. Und deshalb sind vielleicht die Differenzen gar nicht so groß, wie sie erscheinen mögen.
Man habe intensiv über Nord Stream 2 gesprochen, so Merkel. Macron sprach dann über die Notwendigkeit der Energiewende und über die Bedeutung der Gasförderung als Brückentechnologie. Gegen Ende der Pressekonferenz wurde Macron ein zweites Mal nach seinem Standpunkt zum Pipeline-Projekt gefragt.
Ich habe dieses Thema am Anfang in Frage gestellt. Wir haben uns abgesprochen und ich bin jetzt solidarisch. Mittellangfristig wird dieses Problem gelöst sein und das Projekt wird abgeschlossen sein.
Die Bundesregierung wird aufatmen. So deutlich hatte sich der französische Präsident zum Thema Nord Stream 2 bisher nicht öffentlich positioniert. Auch in anderen Fragen spielten inhaltliche Differenzen der vergangenen Monate kaum eine Rolle. So blieben neue Forderungen Macrons hinsichtlich einer stärkeren Beteiligung Deutschlands am Antiterrorkampf in der Sahelzone aus. Die Bundeskanzlerin betonte ihrerseits die Ausbildung etwa von Spezialkräften im Niger ausbauen zu wollen. In der Entwicklung gemeinsamer Rüstungsprojekte, einem zukünftigen Luftverteidigungssystem etwa oder dem gemeinsamen Kampfpanzer, wurden nächste Schritte vereinbart. Außer einem Plädoyer für zügige Entscheidungen war von französischer Seite aber keine Kritik an einer aus Sicht Frankreichs komplizierten und mühsamen deutschen Rüstungsbeschaffungsstruktur zu hören. Kompetenzstreitigkeiten und Fragen der Arbeitsteilung behindern die Entwicklung milliardenschwerer Rüstungsprojekte seit vielen Monaten.
Der deutsch-französische Verteidigungsrat hat heute getagt und ein Hinhörer dabei, Emmanuel Macron, versichert seine Solidarität in Bezug auf die eigentlich verhasste Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Vor der Sendung habe ich den Direktor des Deutsch-Französischen Instituts, Frank Basner, gefragt, wie er diese Kehrtwende versteht. Gibt Macron damit seinen Widerstand auf?
Ich glaube, wir haben hier ein schönes Beispiel für gute deutsch-französische Gespräche. Kurz davor hatte ja noch der Europaminister, ein enger Vertrauter von Präsident Macron, Clément Beaune, gesagt, dass Frankreich eigentlich nicht einverstanden ist mit dem Weiterbetreiben dieses Projekts Nord Stream 2. Und das muss Gespräche gegeben haben, wo vermutlich sehr offen, sehr vertrauensvoll Angela Merkel erklärt hat, was sie wichtig findet in dem Beibehalten dieses ökonomischen Projekts, bei dem Versuch, es nicht zu verbinden mit den Nawalny-Problematiken. Also ich glaube eher, es ist ein Beispiel für vertrauensvolle, fast schon komplizenhafte Gespräche, die zwischen den beiden stattgefunden haben. Es ist ein bisschen schade für Clément Beaune, der natürlich als Europaminister jetzt etwas blamiert dasteht, weil sein Chef nach kurzer Zeit sagt, wir machen doch eine Kehrtwende.
War das vielleicht nicht abgesprochen?
Das kann man schwer sagen. Die Gespräche finden eben statt und wir alle merken ja, dass die Weltpolitik sehr dynamisch ist. Russland verhält sich jeden Tag anders. Vielleicht gab es da schnelle Entscheidungen. Ich denke, in der Sache ist es gut, weil es gibt ja durchaus Argumente dafür zu sagen, dieses Projekt Nord Stream 2 kann man noch einmal besprechen, auch mit den Amerikanern. Und vielleicht kann man es noch etwas besser politisch positionieren. Denn wirtschaftliche Kontakte zu halten in politisch schwierigen Zeiten ist ja durchaus auch ein positives Signal.
Wie erklären sich denn den Wandel Macrons? Hat er vielleicht eingesehen auch, dass die Gegenwehr mehr oder weniger aussichtslos ist?
Ich denke, dass die Amerikaner im Moment eine ganz große Rolle spielen, auch in den europäischen Themen, auch in den deutsch-französischen Themen, weil sowohl beim Thema Nord Stream als auch bei der Verteidigungsfrage insgesamt ist natürlich schon wichtig, wie Biden sich als neuer Präsident jetzt in den USA positioniert. Und die Signale kamen ja durchaus auch aus Washington, dass man über Nord Stream zweimal reden muss. Und eben so, dass man vielleicht die Bedenken, die Amerikaner auch haben, die ähnlich der Franzosen auch waren, vielleicht doch ausräumen kann. Von daher denke ich, dass man versucht, jetzt eine gemeinsame Position zu finden, hilft eigentlich allen. Das hilft Deutschland, das hilft der Energiethematik insgesamt für Europa und es hilft auch den transatlantischen Beziehungen.
Und doch entsteht doch jetzt so ein etwas schiefes Bild, wenn man jetzt gerade auf den Zeitpunkt schaut. Also Macron macht da so eine kleine Kehrtwende, just an dem Tag, als Russland drei Diplomaten nochmal ausweist und sozusagen auch den Außenbeauftragten der EU, Borrell, ziemlich doof dastehen lässt bei seinem Besuch in Moskau.
Ich vermag Ihnen wirklich nicht zu sagen, ob das irgendjemand geplant hat. Wenn, dann wäre es ein ganz schlechtes Skript für ein Drama. Vielleicht sind es einfach Koinzidenzen, die keiner so richtig im Griff hatte. Wir alle erleben ja, dass es politisch zwischen Russland und der EU ganz schwierig ist. Auch Biden hat den Druck verbal zumindest mal auf die USA erhöht und sagt, wir werden uns nicht weiter so verhalten wie die frühere Administration in den USA. Also von daher kann sein, dass es eine Koinzidenz ist. Ich glaube, dass Angela Merkel mit ihrem Versuch, die politischen Spannungen, die es ja gibt, die sie auch anspricht, mit Russland trennen von den ökonomischen Verbindungen. Und da kann man nur einfach den guten alten Montesquieu aus dem 18. Jahrhundert wieder lesen, der immer schon gesagt hat, Handel hat auch manchmal etwas Befriedendes. Ich denke, dass das in vielen Köpfen da ist. Auch in kalten Kriegszeiten war Russland, wenn es ökonomische Dinge anging, ein verlässlicher Partner. Vielleicht ist das so die Doppelstrategie, die Angela Merkel im Kopf hat und die vielleicht Macron auch überzeugt hat.
Sie haben gesagt, das ist ein gutes Signal heute. Gute Gespräche, die da offenbar geführt worden sind zwischen Macron und Merkel. Schauen wir jetzt nochmal auf das deutsch-französische Verhältnis. Emmanuel Macron hatte ja vor ein paar Monaten für die gemeinsame europäische Verteidigungspolitik geworben. Er hatte auch betont, und Frankreich sei jetzt nach dem Brexit die einzige europäische Atommacht. Man solle sich unabhängiger machen von anderen, vor allem im Hinblick auf die USA. Und die deutsche Reaktion, die war dann etwas zurückhaltender. Man kann sagen, die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Macron sozusagen einen Korb gegeben. Jetzt dann noch das Thema Nord Stream 2. Wieder vielleicht eine kleine Niederlage für Macron. Das muss doch eigentlich an ihm nagen.
Ich glaube nicht, dass Emmanuel Macron von viel Selbstzweifeln geplagt ist, ehrlich gesagt. Es geht ja eher um die Frage, ist sein sehr dynamisches Vorgehen in dem Thema gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie, ist das der richtige Weg? Und wir müssen uns erinnern, es gab gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland noch wirklich am Boden lag und noch von den Nationen nicht aufgenommen war, gab es eine große Initiative der Europäer, eine europäische Verteidigungspolitik aufzubauen. 1952, da haben die meisten europäischen Staaten zugestimmt, auch die Regierung in Frankreich. Und wäre nicht das französische Parlament 1954 dazwischen gegrätscht, hätten wir eine europäische Verteidigungspolitik gehabt von den 50er Jahren an. Damals ging es leider schief, darauf ging Deutschland in die NATO. Und Macron knüpft, glaube ich, an viele frühere Bemühungen zu sagen, lass uns diskutieren, lass uns ehrgeizig sein innerhalb der NATO. Er ist ja nicht anti-NATO, aber er sagt, wir brauchen ein eigenes Standbein in Europa. Und natürlich hat er auch gesagt, und das steht im Aachener Vertrag von 2019, dem neuen Kooperationsvertrag von Deutschland und Frankreich, ja deutlich drin, wir bieten euch auch unseren atomaren Schutzschirm an. Das ist durchaus bemerkenswert. Hatte Sarkozy schon mal versucht, damals hat es keiner richtig hören wollen. Ich denke, das ist in Deutschland angekommen, dass das ja für Frankreich eine Riesengeste ist, die man einfach ernst nehmen muss. Also ich denke, wir sind hier an einem Neustart von strategischen Gesprächen. Die Bundeskanzlerin hat ja in der Pressekonferenz gemeinsam mit Macron gesagt, wir reden von Industriepolitik, da geht es um Riesenrüstungsprojekte, wir reden um gemeinsame Einsätze in Konfliktzonen wie der Sahelzone. Und wir reden von einem strategischen Dialog. Der ist bis jetzt zwischen Deutschland und Frankreich auch in Europa schwierig gewesen. Den nochmal anzustoßen, ist, glaube ich, richtig. Und gerade wenn die USA sich nochmal neu überlegen, was machen sie eigentlich in Europa, dann ist das ein guter Moment, um wirklich sich um den Tisch zu setzen, virtuell oder bald auch physisch, und zu sagen, wo wollen wir eigentlich hingehen. Das muss man Macron positiv anrechnen. Ich glaube nicht, dass ihn irgendwas stört, wenn er jetzt nicht gleich durchdringt mit einem seiner Projekte.
Aber trotzdem habe ich zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass die guten Gesten derzeit eher von Paris ausgehen und in Berlin nicht so auf fruchtbaren Boden treffen.
Der erste Teil Ihrer Aussage unterschreibe ich sofort. Mhm. Die Gesten gehen von Paris aus. Mit dem fruchtbaren Boden in Berlin ist das so eine Sache, wenn Sie hinter die Kulissen schauen, da laufen natürlich unendlich viele Gespräche. Es sind ja dauernd Gruppen beieinander auf Beamtenebene, auf Expertenebene. Die Rhetorik in Berlin ist halt fürchterlich unterkühlt und sie ist ein bisschen zu pragmatisch und ein bisschen zu wenig enthusiastisch und in Paris vielleicht ein bisschen rhetorischer unterwegs. Ich denke also, da gibt es viele Überschneidungen in den Interessen. Jedes Land hat trotzdem noch seine, aber ich denke, wir waren selten mal so weit zusammen wie im Moment, selbst in dieser fürchterlich schwierigen Frage der Verteidigung. Nehmen Sie als positives Beispiel den Recovery Fund für die Europäische Union. Der ist ja nun wirklich aufgrund von einer deutsch-französischen Initiative so geworden, wie er ist. Mhm. Und das wird der ganzen EU helfen.
Frank Basner, der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, hier im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Im Streit um die Engpässe bei Corona-Impfstoffen haben sich Merkel und Macron nach ihrem Videogespräch heute hinter die EU gestellt, sozusagen Rückendeckung gegeben für die Europäische Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze, die ja zuletzt in der Kritik stand, nicht genug Impfdosen organisiert zu haben. Sie selbst hat jetzt sogar Versäumnisse eingeräumt. Sowas kommt ja nicht oft vor bei PolitikerInnen. Das heißt, dann muss der Druck doch schon groß gewesen sein auf Ursula von der Leyen. Paul Vorreiter dazu aus Brüssel.
Die Angriffe auf EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wegen ihrer Rolle bei der Impfstoffbesorgung sind immer heftiger geworden. In einem Interview, das sie mehreren europäischen Medien, darunter der Süddeutschen Zeitung, gegeben hat, gibt sie Fehler zu, bemüht sich aber auch, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Bis zu 2,3 Milliarden Impfdosen hat von der Leyens Behörde bei 6 Herstellern für die 27 EU-Staaten bestellt. Doch die Konzerne kommen mit der Lieferung nicht wie erhofft oder vorgesehen nach. Großbritannien, Israel und die USA liegen vorne. Bei der Bestellung habe man sich sehr auf die Entwicklung des Vakzins fokussiert, sagt von der Leyen und räumt ein, dass man noch mehr hätte im Blick haben müssen.
Rückblickend hätten wir stärker parallel über die Herausforderungen der Massenproduktion nachdenken müssen. Neue Lieferketten aufbauen, die Fertigung hochfahren. Das hätten wir früher machen können.
Trotzdem zeigt sich von der Leyen in dem Interview skeptisch gegenüber nationalen Alleingängen bei der Impfstoffbestellung. Sie wolle es sich gar nicht ausmalen, sagt sie, was es für Europa heißen würde, wenn nur einige Mitgliedstaaten Zugang zum Impfstoff hätten, und spielt dabei auf die Konsequenzen für den Binnenmarkt und die Einheit der EU an. Die Verzögerungen erklärt von der Leyen mit prozeduralen Faktoren, erwähnt, dass Großbritannien das erste Vakzin innerhalb von 24 Stunden mit einer Notfallzulassung auf den Markt gebracht habe, womit auch die Haftung von Unternehmen auf die Regierung übergehe. Gegen diesen Weg habe sich die EU richtigerweise entschieden, meint von der Leyen, und begründet das auch mit der Verantwortung gegenüber gesunden Personen, denen man eine biologisch aktive Substanz spritze.
Oft wird auch Israel als Vorbild genannt und ich finde das Tempo dort beeindruckend. Aber Israel gibt dafür den Unternehmen die persönlichen Gesundheitsdaten der Geimpften. Und so etwas würden wir in der EU niemals machen.
Von der Leyen erläutert, dass es als Bund von 27 Staaten auch länger dauere, einen Vertrag mit einem Pharmahersteller zu treffen, als im Alleingang. Dennoch sei dieser europäische Ansatz richtig. Die Behördenchefin gibt implizit zu, falsche Erwartungen geweckt zu haben bei denen, die auf eine schnelle Impfung gehofft hatten.
Wenn ich gewusst hätte, welche Schwierigkeiten wir nun mit den Schwankungen in der Produktion haben, hätte ich tatsächlich warnen sollen, dass am Anfang nicht alles glatt laufen wird. Wir hätten den Menschen erklären sollen, dass es vorangeht, aber langsam und dass es bei diesen komplett neuen Verfahren Probleme und Verzögerungen geben wird. Aber wir haben unterschätzt, welche Komplikationen auftreten können.
Aus Sicht von der Leyen hätte sich ihre Behörde bei diesen Verfahren auf einen unsteten Prozess am Anfang einstellen müssen. Auf besonders heftige Kritik stieß vergangene Woche, dass die Kommission kurzzeitig Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland ins Auge gefasst hat. Die Brüsseler Behörde hatte nämlich Exportkontrollen für die in der EU produzierten Corona-Impfstoffe gestartet. Dabei stand zeitweise im Raum eine Notfallklausel im sogenannten Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrags mit dem Vereinigten Königreich zu nutzen. Damit wären ausnahmsweise Kontrollen an der Grenze möglich geworden, die wegen des brüchigen Friedens auf der Insel eigentlich unbedingt vermieden werden sollen. Die Kommission stoppte daraufhin den Plan nach scharfem Protest aus Irland und Großbritannien.
Vorige Woche hätten wir nicht einmal darüber nachdenken dürfen, das Protokoll teilweise außer Kraft zu setzen. Ich bedauere das.
Ganz am Ende aber habe das Kollegium dann einer guten Lösung zugestimmt, sagte von der Leyen.
Am kommenden Mittwoch wollen hierzulande Bund und Länder erneut über das Infektionsgeschehen beraten. Dabei soll auch entschieden werden, ob der Lockdown verlängert wird oder ob er etwas aufgeweicht werden kann. Zu großer Hoffnung wollten RKI-Chef Wieler und Gesundheitsminister Spahn heute bei ihrem wöchentlichen Zwischenstand aber nicht wecken. Sorge machen die Mutationen, wie Johannes Kuhn berichtet.
Erstmals seit vergangenen Oktober liegt der Inzidenzwert im Bundesdurchschnitt bei 80, wenn auch mit starken regionalen Unterschieden. Das politisch ausgerufene Ziel, unter 50 zu kommen, rückt also näher. Zugleich aber warnt Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, vor den kursierenden Virusmutationen, speziell vor B117. Das mutierte Virus also, das zunächst in Großbritannien festgestellt wurde.
B117 ist bislang in 13 Bundesländern nachgewiesen worden. Das ist der Stand von Anfang der Woche. Und diese Variante B117 macht zurzeit in Deutschland einen Anteil von etwas weniger als 6% aus. B117 wurde in den letzten Wochen auch immer häufiger nachgewiesen.
Weil das Virus einen um 0,5 höheren Reproduktionswert hat, also deutlich ansteckender ist, kann es sich schneller verbreiten. In Dänemark macht das mutierte Virus inzwischen 30% der Neuinfektionen aus, in Portugal sogar 60%. Und im benachbarten Österreich verbreitet sich in Tirol die zuerst in Südafrika aufgetretene Corona-Variante. Sie schwächt Laborversuchen zufolge die Wirkung einiger Impfstoffe. Wielers Fazit?
Diese Varianten haben diesem Virus einen Boost gegeben und darum müssen wir wirklich ganz konsequent weiter dafür Sorge tragen, dass sie sich nicht so stark ausbreiten.
Was das für die Corona-Maßnahmen bedeutet, müssen am kommenden Mittwoch Kanzlerin und Ministerpräsidentenrunde entscheiden. Man könne nicht den ganzen Winter im Lockdown bleiben, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn vor wenigen Tagen gesagt. Heute formulierte er es so.
Jetzt geht es darum, mit Augenmaß den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Weg mit der richtigen Geschwindigkeit aus dem Stillstand zu finden.
Das richtige Augenmaß braucht Zeit, so die Botschaft von SPD-Vizekanzler Olaf Scholz. Bis zur Bund-Länder-Schalte seien es noch einige Tage, die benötige man auch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. SPD-Familienministerin Franziska Giffey erklärte, wenn es im positiven Sinne weitergehe, müsse im Februar in Schulen und Kitas schrittweise gelockert werden. Und zwar nach einem bundeseinheitlichen Stufenplan. Eine allgemeine Öffnungsstrategie haben bislang Schleswig-Holstein und Niedersachsen vorgelegt. Thüringen kündigte dies heute ebenfalls an. Laut dem letzten Corona-Beschluss muss auch Kanzleramtschef Helge Braun bis zum Mittwoch einen Stufenplan zur Öffnung vorlegen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält Lockerungen ab Mitte des Monats nur im Kita- und Grundschulbereich für möglich. Der SPD-Gesundheitspolitiker heute bei Welt TV.
Hier muss dann allerdings auch die Sicherheit der Schüler, der Lehrer und der Eltern gewährleistet sein. Das heißt, ich würde dann auch vorschlagen, dass die Grundschullehrer bevorzugt geimpft werden, dass es zum Wechselunterricht kommt in den Grundschulen. Das ist schwer, aber das muss gemacht werden.
Eine bevorzugte Lehrerimpfung lehnt wiederum Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, ab. Er sagte im WDR, Studien hätten ergeben,
dass zwar die Lehrer subjektiv das Gefühl haben, dass sie sehr gefährdet sind, dass diese Gefährdung sich aber in den objektivierbaren Zahlen nicht so darstellt. Das muss man so sagen.
Vorgezogen bei der Impfung werden ab Montag Erwachsene unter 65, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Denn der nun eintreffende Impfstoff von AstraZeneca wird Älteren nicht verabreicht. Man befinde sich bereits auf dem Weg aus der Pandemie, so Spahn. Angesichts der stockenden Impfstoffversorgung bis April warnte er allerdings erneut vor harten Wochen.
Und auch bei unseren Kurzberichten bleiben wir beim Thema. Bundesgesundheitsminister Spahn hat einen für Kinder und Jugendliche geeigneten Impfstoff für diesen Sommer in Aussicht gestellt. Andreas Meyer-Feist.
Es gebe inzwischen hoffnungsvolle Studien einiger Hersteller. Damit könnten vor allem Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen einen wirksamen Schutz bekommen, erklärte Spahn. Das Problem bisher: Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist erst ab 16 Jahren zugelassen, der Impfstoff von Moderna und AstraZeneca erst ab 18 Jahren. Wenn die Dinge gut laufen, dann haben wir im Sommer den Impfstoff für Kinder und Jugendliche, erklärte der Bundesgesundheitsminister. Gleichzeitig räumte er Schwierigkeiten beim Impfstart ein. Mindestens in den nächsten 9 bis 10 Wochen werde Impfstoff knapp bleiben. Ab April werde sich die Lage aber deutlich verbessern.
Ein türkisches Gericht hat die Freilassung des inhaftierten Geschäftsmanns und Menschenrechtlers Osman Kavala abgelehnt. Christian Buttgereit.
Die Staatsanwaltschaft wirft Kavala politische oder militärische Spionage und Umsturzversuch vor. Auch im Verfahren zu den regierungskritischen Gezi-Protesten geht es um den Vorwurf des Umsturzversuchs. Darin waren zunächst alle Angeklagten freigesprochen worden, auch Kavala. Auf Druck der Staatsanwaltschaft wird dieses Verfahren neu aufgerollt. Einen Antrag der Anwälte auf Freilassung Kavalas lehnte das Gericht heute ab. Stattdessen wurde beschlossen, beide Verfahren zusammenzulegen. Der 63-jährige Kavala sitzt seit mehr als 3 Jahren in Untersuchungshaft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bereits im Dezember 2019 angeordnet, ihn freizulassen. Weil aber plötzlich ein neuer Haftbefehl präsentiert wurde, musste er im Gefängnis bleiben. Der Prozess soll am 21. Mai fortgesetzt werden. Staatspräsident Erdogan äußerte sich nach dem Freitagsgebet zum Fall Kavala. In diesem Zusammenhang bezichtigte er dessen Ehefrau, die derzeitigen Studierendenproteste um die Istanbuler Boğaziçi-Universität mit angefacht zu haben. Sie ist Lehrkraft an der Universität.
Mehr als 8 Monate nach der Ölpest in der russischen Arktis hat ein Gericht den russischen Bergbauriesen Nornickel zu einer Rekordentschädigungszahlung verurteilt. Christina Nagel.
Das Gericht blieb am Ende zwar hinter den Forderungen der Umweltaufsichtsbehörde zurück, trotzdem ist das Urteil ein Paukenschlag. Umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro soll eine Tochtergesellschaft des Konzerns Nornickel zahlen, um entstandene Umweltschäden zu kompensieren, eine Rekordsumme. Die Entscheidung bringe die Konzernchefs hoffentlich dazu, künftig frühzeitig in moderne Anlagen zu investieren, erklärte Vizepremierministerin Abramtschenko. Eine Modernisierung koste deutlich weniger als die Beseitigung von Schäden. In ähnlicher Weise hatte sich Präsident Putin nach der Ölkatastrophe gegenüber Konzernchef Putanin geäußert. Putanin selbst hatte erklärt, alles zu bezahlen, was nötig sei, um die Folgen zu beseitigen. Er bezifferte den Schaden damals allerdings auf rund 120 Millionen Euro. Ob der Konzern das Urteil anfechten wird, ist noch offen. Die Behörden schlossen nicht aus, dass weitere Klagen folgen könnten. Durch ein Leck in einem Tank waren Ende Mai über 20.000 Tonnen Diesel ausgelaufen. Weite Teile eines Flusses und ein See wurden massiv verschmutzt.
UN-Generalsekretär Guterres hat den Milliardär Michael Bloomberg erneut zum Sondergesandten für Klima ernannt. Antje Passenheim.
Bloomberg werde den Verbund aus Regierungen, Städten und Unternehmen auf ihrem Weg hin zu sauberen Energien unterstützen, erklärte UN-Chef Guterres. Als Sondergesandter werde er sich auch darauf konzentrieren, den Aufbau nach der Covid-Pandemie grüner zu gestalten. New Yorks Ex-Bürgermeister hatte den ehrenamtlichen Job bereits vor 2 Jahren gemacht. Dann war Bloomberg als Klimabotschafter zurückgetreten, um als Präsidentschaftskandidat für die Wahl gegen Donald Trump anzutreten. Doch die Demokraten gaben ihm keine Chance und entschieden sich für Joe Biden. Der Medienunternehmer Bloomberg setzt sich seit Jahren mit einer Stiftung für den Klimaschutz ein. Nachdem die USA unter Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten waren, hat der Multimillionär sofort angekündigt, alle Beiträge seines Landes dafür aus eigener Tasche zu zahlen. Es waren 4,5 Millionen Dollar. Präsident Biden hat die USA bereits am ersten Tag seiner Amtszeit im Januar zurück in den UN-Klimapakt geführt.
US-Präsident Biden hat mit eindringlichen Worten auf die wirtschaftliche Not vieler Amerikaner hingewiesen. Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich unterdessen zu Jahresbeginn etwas gebessert. Sebastian Hesse.
Am US-Arbeitsmarkt zeigt sich der sprichwörtliche Silberstreif am Horizont. Im Januar sind 49.000 zusätzliche Jobs entstanden, die Landwirtschaft nicht mitgerechnet. Im Dezember noch war ein Jobabbau in Höhe von 227.000 Stellen zu beklagen. Der Stellenverlust zum Jahresausklang hatte Ökonomen überrascht. Sie hatten mit einem deutlich geringeren Abbau gerechnet. Die Zahl der neuen Jobs vom Januar entsprach in etwa den Erwartungen. Die Arbeitslosenrate ist damit im ersten Monat des Jahres auf 6,3% gesunken. Im Dezember noch lag sie bei 6,7%. Seit Ausbruch der globalen Pandemie sind in den USA über 22 Millionen Jobs verloren gegangen. Erst etwa die Hälfte davon ist bislang zurückgekommen. Präsident Biden trifft sich heute mit demokratischen Kongressabgeordneten, um die nächsten Schritte auf dem Weg zu weiteren staatlichen Corona-Hilfen zu besprechen. Auf dem Tisch liegt Bidens Vorschlag eines umfangreichen 1,9 Billionen Dollar Hilfspakets. Die oppositionellen Republikaner kritisieren das Paket als viel zu kostspielig.
Dow Jones und DAX nähern sich ihrem jeweiligen Allzeithoch. Dazu Viktor Goldka.
Kleinanleger gegen Hedgefonds, das war die Geschichte, die die Börse diese Woche in Atem gehalten hat. Kleinanleger, die sich im Netz koordinieren, konzertiert Aktien kaufen und damit Kurse treiben. Und auf der anderen Seite die Hedgefonds, die auf fallende Kurse wetten und dagegenhalten. Besonders umkämpft war die Aktie des Videospielehändlers GameStop. Die ist in der Spitze bis auf 483 Dollar hochgeschossen. Jetzt aber ist die Luft aus der ganzen Nummer raus. GameStop-Aktien heute nur noch bei 60 Dollar. Die Geschichte Kleinanleger gegen Hedgefonds ist gut und soll auch verfilmt werden. Aber diese Woche sind auch viele Zweifel an ihr laut geworden. Manche Experten mutmaßen, die Privatanleger könnten die Kursjagd zwar angeschoben haben, dann aber dürfte das große Geld von anderen Profi-Investoren sich an die Kursbewegung durch die Privatanleger drangehängt haben. Am Ende könnten also auch professionelle Investoren gegen Hedgefonds spekuliert haben und nicht nur Privatanleger gegen Hedgefonds. Daten des Finanzdienstes Bloomberg zeigen außerdem, über die Aktien-App Robinhood dürften in den USA ungefähr genauso viele Privatanleger Aktien von GameStop gekauft haben, wie die Aktien verkauft haben. Auch die Privatanleger waren also offenbar eher gespalten in ihrer Meinung. Es ist also am Ende nicht alles ganz so einfach. Eines ist aber klar, der deutsche Leitindex DAX, der beendet die Woche knapp unter seinem Allzeithoch von Anfang Januar. Er schließt heute nahezu unverändert bei 14.057 Punkten.
Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag, 23.43 Uhr. Wie soll man demokratische Wahlen abhalten in einem tief gespaltenen Land, in einem Land im Bürgerkrieg wie Libyen? Ein großer Schritt in Richtung Wahlen wurde jetzt geschafft. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen haben die Konfliktparteien in einem komplizierten Verfahren in Genf eine Übergangsregierung gewählt. Die soll jetzt landesweite Wahlen organisieren. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Für die Wahl hatten die Vereinten Nationen rund 70 Libyerinnen und Libyer, die verschiedene politische, regionale und Stammesgruppen vertreten, in die Schweiz geladen. Sie berieten seit Montag darüber, wie die vier Posten der Übergangsregierung zu besetzen sind. Über 40 Personen hatten sich darum beworben. Nach mehreren Wahlgängen und einer knappen Stichwahl verkündete die amtierende Libyen-Gesandte der UNO, Stephanie Williams, in Genf das Ergebnis.
On behalf of the United Nations,
im Namen der Vereinten Nationen freue ich mich, diesen historischen Moment mitzuerleben. Die Übergangsregierung besteht aus einem dreiköpfigen Präsidialrat. Aus jeder Großregion des nordafrikanischen Landes wurde ein Vertreter gewählt. Zudem wurde ein gemeinsamer Premierminister bestimmt. Ihre Aufgabe ist es, die für Dezember geplanten Wahlen vorzubereiten und zu versuchen, die Spaltung zu überwinden. Das ölreiche Libyen erlebt seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar Gaddafi im Jahr 2011 einen Bürgerkrieg. Er wurde befeuert durch die Interessen anderer Staaten, etwa Russland und der Türkei. Im Westen herrscht die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fayez el-Sarraj und in Ostlibyen die von Rebellengeneral Khalifa Haftar unterstützte Gegenregierung. Letzten Herbst gelang es den Vereinten Nationen, einen Waffenstillstand zu vermitteln und einen politischen Dialog zwischen den verfeindeten Regierungen einzuleiten, der nun zur Wahl der gesamtlibyschen Übergangsregierung führte. Die UNO-Diplomatin Stephanie Williams lobte die Delegierten. Dieser Prozess, Ihr Prozess, hat einen langen Weg zurückgelegt, seit wir Sie zum ersten Mal virtuell im Oktober letzten Jahres einberufen haben. Sie haben Ihre Unterschiede überwunden, das Trennende und die vielen Herausforderungen, mit denen Sie auf dieser schwierigen, aber erfolgreichen Reise konfrontiert waren, im Interesse Ihres Landes und des libyschen Volkes. Doch das vierköpfige Gremium steht vor kaum lösbaren Aufgaben. Beobachter wie Nordafrika-Experte Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik halten es für unrealistisch, dass es tatsächlich zu den Wahlen im Dezember kommen wird.
Man muss große Zweifel daran haben, dass diese Regierung den nötigen Rückhalt unter den politischen und militärischen Kräften in Libyen hat, um auch zu handeln. Denn viele der politischen Schwergewichte gehen als Verlierer aus diesem Prozess heraus und dürften sich jetzt gegen diese Regierung stellen.
Tatsächlich brodelt es zwischen den Lagern in Libyen weiter. Und nach UNO-Angaben befinden sich noch immer rund 20.000 ausländische Truppen und Söldner im Land. Ihr eigentlich vereinbarter Abzug scheint fraglich. Trotz der nun gewählten Übergangsregierung dürfte ein Ende des Bürgerkriegs wohl noch in weiter Ferne liegen.
Die Bundesregierung will ihren Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung verstärken. Zum Jahrestag morgen hat sie deshalb einen neuen Schutzbrief für Frauen und Mädchen vorgestellt. Dieser informiert über die Strafbarkeit des Eingriffs in Deutschland, selbst dann, wenn er im Ausland vorgenommen wird. Information von Helene Schreiner.
Ein kleines, blaues, 8 Seiten starkes Heftchen im Reisepassformat und mit offiziellem Bundesadler auf dem Cover. Mit diesem Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey Beschneidungen an Frauen in Deutschland verhindern.
Wir wollen handeln gegen eine der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen auf der Welt. Und wir wollen gegen eine archaische Straftat gegen Mädchen und junge Frauen vorgehen, die ihr ganzes Leben, ich will schon fast sagen, zerstört.
Deswegen hat das Bundesfamilienministerium zusammen mit dem Justizministerium, dem Innenministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Gesundheitsministerium nun diesen Schutzbrief erarbeitet. Dafür ist der Schutzbrief gedacht, Mädchen vor Genitalverstümmelung in ihren Herkunftsländern, wo sie oft bei Ferienaufenthalten durchgeführt werden, aber auch in Deutschland, zu schützen. Trotz Fortschritt bleibt Giffey realistisch. Der Schutzbrief allein wird weibliche Genitalverstümmelung nicht verhindern.
Aber es ist eine gemeinsame Anstrengung um Aufklärung von Seiten der Bundesregierung, aber auch der uns als Partner verbundenen Communities und auch Organisationen, die sich seit Jahren für die Frauenrechte einsetzen.
Eine davon ist Gladys Avo. Sie ist Pädagogin und hat am Schutzbrief mitgearbeitet. Außerdem berät sie in Deutschland lebende Familien, deren Familien in ihren Herkunftsländern sie zu Genitalverstümmelungen ihrer Töchter drängen wollen. Für sie ist besonders die praktische Bedeutung des Schutzbriefes wichtig, denn er mache deutlich, dass Genitalverstümmelungen in Deutschland eine Straftat sind, die neben Freiheitsstrafen auch den Verlust der Aufenthaltsgenehmigung zur Folge haben können.
Aber so einen Schutzbrief kann man an Fotos davon machen, über WhatsApp schicken. Das ist sehr wichtig für die Familie, für die Mütter.
Mit dem Schutzbrief hätten die betroffenen Frauen und Mädchen nun endlich etwas in der Hand, das sie ihren Familien zeigen können. Denn bei Familienfeiern im Herkunftsland ist der Druck oft groß, diese Tradition fortzuführen.
Ich sehe die Gesichter meiner Frauen schon in den Communities, wenn ich komme. Und ich habe gesagt, irgendwann werden wir etwas schaffen. Ich freue mich schon sehr, wenn ich wiederkomme und sage, siehst du, das hat ein bisschen gedauert, aber es ist da. Du kannst jetzt was machen. Du bist nicht allein. Wir haben deine Geschichte weitergegeben und die Regierung hat etwas gemacht.
Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind weltweit rund 200 Millionen Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung und Beschneidung betroffen. In Deutschland leben knapp 68.000 Frauen, die eine Genitalverstümmelung durchlitten haben. Gleichzeitig sind, laut Bundesfamilienministerium, fast 15.000 hier lebende Mädchen von einer Beschneidung bedroht. Die meisten von ihnen kommen aus Eritrea, Somalia, Indonesien, Ägypten und Nigeria.
Wer aus der katholischen Kirche austreten möchte, der muss momentan lange warten. Die dafür notwendigen Termine beim jeweiligen Amtsgericht sind mancherorts weit im Voraus ausgebucht. Von einer Austrittswelle ist teilweise sogar die Rede. Mitverantwortlich dafür sind immer noch die zahlreichen Fälle sexueller Gewalt innerhalb der Kirche und deren Aufarbeitung. Und auch natürlich das rückständige Frauenbild. Unter diesem Eindruck ist heute die Online-Vollversammlung des katholischen Reformvorhabens Synodaler Weg zu Ende gegangen. Ein Zwischenstand zu den Debatten zur Zukunft der katholischen Kirche dort von Klaus Hofmeister.
Frauen sind in der katholischen Kirche dauerhaft vom Priestertum ausgeschlossen. Das hat Papst Johannes Paul II. 1994 dekretiert und jede weitere kirchliche Diskussion darüber für beendet erklärt. Die Zeit für solche Denkverbote scheint allerdings vorbei zu sein. Das zeigen die Gespräche beim Synodalen Weg und man kann das als einen Fortschritt an innerkirchlichem Freimut werten. Wenn auch damit die alten traditionellen Argumente nicht aus der Welt sind. Bischof Voderholzer aus Regensburg begründete, warum auch heute nur ein Mann Christus am Altar repräsentieren könne. Es brauche diese natürliche Ähnlichkeit.
Warum gehen wir davon aus, dass beim Passionsspiel in Oberammergau Christus natürlich von einem Mann, Maria hingegen von einer Frau dargestellt wird? Selbstverständlich ist die Eucharistie kein Passionsspiel, aber es gibt sehr wohl Berührungspunkte, Stichwort Liturgie als Theatrum Sacrum, und in den Einsetzungsworten macht sich der Priester tatsächlich auch die Worte Christi zu eigen.
Der Priester als besonderer Repräsentant Christi im heiligen Theaterspiel, dem Theatrum Sacrum der Messe. Der Widerspruch kam prompt, denn eine solche Überhöhung des Priesteramtes kann gefährlich werden. Ute Leimgruber, Theologin aus Regensburg.
Also wir haben etliche Missbrauchsgeschichten, in denen der Priester sagt, ich als Priester weiß, was der Wille Gottes ist. Und ich kann in dieser Person an dir genau diese sexualisierte Gewalt vollziehen. Also hier wird spiritualisierte Gewalt und sexualisierte Gewalt verbunden und legitimiert mit dieser priesterlich sexualisierten Amtsgewalt.
Der unheilvolle Zusammenhang von Macht und Missbrauch durch Priester war ja nicht zuletzt ein Anlass für den Synodalen Weg. Nun kamen dort erstmals auch Missbrauchsopfer ausführlich zu Wort. Sie werden von jetzt an als Berater den Reformprozess begleiten. Gerade beim Priestertum der Frau zeigt die Debatte, wie weit die traditionellen kirchlichen Argumentationsmuster und das aktuelle Bewusstsein auseinanderdriften. Die junge Delegierte Svenja Stumpf brachte das so auf den Punkt.
Also ich höre das an als eine Frau, die jetzt in der Welt groß werden darf, zum Glück, wo das fast keine Rolle mehr spielt, was ich für ein Geschlecht habe. Deswegen gerade zu Ihnen, Bischof Voderholzer, wenn man das von außen objektiv betrachtet, das einfach komplett nicht mehr nachvollziehbar ist, wie da manche Sprünge getan werden und so in sich Dinge verdreht werden.
Gibt es Auswege aus diesem Dilemma angesichts der kirchlichen Festlegung, Frauen eben nicht zu weihen? Kardinal Marx von München will Priesteramt und Leitungsämter entkoppeln und so den Frauen Türen öffnen.
Man verknüpft das ja. Und sagt nur, der Repräsentant in der Eucharistie ist auch derjenige, der die Kirche leitet. Und da komme ich dann natürlich zu dem Schluss, also können nur Männer die Kirche leiten. Das kann ja nicht sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Zukunft irgendeine Perspektive ist.
Mehr Frauen in Leitungspositionen, dazu liegen beim Synodalen Weg eine Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch. Andere Handlungsempfehlungen möchten Frauen im Predigtdienst sehen. Auch die Sexualmoral steht auf dem Prüfstand, unter anderem mit dem Wunsch nach Segnungen für homosexuelle Menschen. Ob vom Synodalen Weg am Ende außerdem ein Votum an den Papst geht, Frauen doch als Priesterinnen zuzulassen, das ist offen. Dazu wäre laut Satzung auch eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe nötig. Wegen des Online-Formats waren bei dieser Tagung keine Beschlüsse möglich. Frühestens im Herbst können dann erste Reformen formell behandelt werden.
Fehlt noch die Presseschau in dieser Sendung, heute zusammengestellt von Dietmar Reiche und präsentiert wird sie heute von Joachim Eich.
Die außenpolitische Grundsatzrede des US-Präsidenten kommentiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Dass Joe Biden das Außenministerium als Ort seiner ersten Rede zur internationalen Politik auswählte, lässt hoffen. Hoffen auf eine Rückkehr der Diplomatie, eine Rückkehr der humanitären Verantwortung des Landes. Die Südwestpresse aus Ulm spricht von einem Kurswechsel. Biden will sich zurückbesinnen auf etablierte Werte, die bis zu Trumps Ankunft ein Markenzeichen der Demokratie waren. Globale Allianzen stärken und mit langjährigen Bündnispartnern zusammenarbeiten. Die Frankfurter Rundschau wirft ein, nur weil Amerika und damit die Diplomatie zurück sind, ist noch lange nicht alles wieder gut in den transatlantischen Beziehungen. Bei genauerem Hinsehen fordern Bidens Ziele Europa heraus. Die Freie Presse aus Chemnitz erwartet: Für Europa heißt das auch, stärker Verantwortung zu übernehmen und die bestehenden Streitpunkte mit den USA offensiv anzugehen. Ein weiteres Thema ist die anhaltende Kritik an der EU-Kommission wegen ihrer Strategie bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen. Dazu schreibt die Volksstimme aus Magdeburg: Nach dem Impfstoffdesaster wackelt der Stuhl von Ursula von der Leyen in Brüssel so gewaltig, dass sie jetzt öffentlich Fehler bei der Impfstoffbeschaffung für die EU einräumen muss. Es geht hier allerdings nicht um Kommunikationspannen, sondern um einen folgenreichen Kardinalfehler bei den Verhandlungen mit den Pharmafirmen. Die EU zögerte die Verhandlungen lange heraus, um die Preise zu drücken. Die Neue Osnabrücker Zeitung zeigt sich enttäuscht. Bitter, dass Kanzlerin Merkel und die EU-Kommissionschefin von der Leyen den historischen Fehler schönreden. Brüssel hat es versemmelt, möglichst schnell ausreichend Impfstoffe zu beschaffen. Und der Wiesbadener Kurier moniert: Kein Wort verliert von der Leyen zur EU-Verhandlungsführung, bei der Frankreich nationale Interessen durchsetzte und osteuropäische Staaten sich knauserig zeigten. Das rächte sich, da Hersteller wie der französische Pharmakonzern Sanofi in der Impfstoffentwicklung zurückfielen und der schon damals vornliegende teure BioNTech-Impfstoff als erster zugelassen wurde. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth resümiert: Die Auswahl der Impfstoffe, die Preisverhandlungen sowie die gemeinsame Beschaffung sind mit Abstand das wichtigste Projekt, das die EU-Staatengemeinschaft seit den römischen Verträgen 1957 gestartet hat. Wenn die EU-Kommission unter von der Leyen hier eine Pleite hinlegt, würde das verheerende Folgen haben. Es würde das Zutrauen der Bürger in die EU und ihre Fähigkeit, die Probleme der Menschen zu lösen, massiv untergraben.
Danke, Joachim Eich und Dietmar Reiche, für diese Presseschau zum Ende dieser Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Mein Name ist Jonas Rehse. Gute Nacht.